Hallo, hört ihr mich? Ist das überall verständlich? Ja, ich freue mich, dass ich hier heute Morgen stehen darf. Und Jenny hat ja schon gesagt, ich soll noch ein paar Sachen zu mir sagen. Einmal ganz kurz, ich bin Priscilla Hoppenstedt, 33 Jahre, seit 13 Jahren glücklich verheiratet. Wir haben 3 kleine Kinder zu Hause, 6, 3 und 1. Und ich habe mal Ergotherapie vor 4 Jahren gelernt, das ist schon lange her. Und davor durfte ich eine theologische Ausbildung in der Bibelschule machen. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, weil es ein sehr, sehr kostbarer Schatz ist, dieses Wort zu lesen und dieses Wort zu studieren. Und neben einem anderen großen Schatz, neben diesem anderen großen Schatz, ist eben der ein Moment gewesen, in dem ich als... indem ich als Braut geschmückt, frisiert und geschminkt, in weiß gekleidet, in eine Traukirche eintreten durfte, am Heulen ohne Ende und habe auch gesehen, dass mein Mann geheult hat. Und es war eins der bewegendsten Momente meines Lebens, mich einmal in meinem Leben wie eine Prinzessin zu fühlen und alle bewundern mich, alle finden mich wunderschön, alle schauen mich an, nicht so wie jetzt gerade, sondern man fühlt sich einfach schön. Genau, und dieser Moment, dieses endlich hat man es geschafft, man hat diese Vorbereitungszeit überstanden und man ist endlich an diesem Moment, an diesem Tag angekommen. Ja, das ist ja alles schön und gut und ich freue mich mit jeder Frau, die diesen Moment auch mal erleben durfte. Aber, wie gesagt, bei mir ist es 13 Jahre her, es kann auch sein, dass es noch länger her ist bei der einen oder anderen. Und vielleicht hat man auch diesen Moment nie erlebt. Vielleicht hat die eine oder andere Frau denkt, ich kann das gar nicht nachempfinden, weil ich habe nicht geheiratet. Oder vielleicht ist sogar die Ehe gescheitert und man denkt sich, dieser Moment, ja, der war vielleicht schön, aber jetzt ist er nicht mehr schön, weil... was da rausgekommen ist, kann man nicht mehr nachgenießen. Und wusstet ihr, dass diese Liebesgeschichten, die irgendwie so geschrieben sind, ich will nicht wissen, wie viele Liebesgeschichten hier in diesem Raum geschrieben sind, aber eine der größten Liebesgeschichten sind in diesem Buch, nämlich in der Bibel. Und deswegen habe ich euch eine etwas andere Liebesgeschichte beziehungsweise 3 etwas andere Liebesgeschichten aus der Bibel mitgebracht. Und mein Wunsch ist es, dass es nicht einfach nur eine etwas andere Liebesgeschichte heute vorgestellt wird, sondern dass es vielleicht deine etwas andere Liebesgeschichte wird. Aber ich möchte zu Anfang, bevor ich starte, noch mit uns beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du eine Liebesgeschichte mit uns Menschen schreiben willst, dass du uns dein Wort gegeben hast, deine Bibel. Ich danke dir, dass sie so voller kostbarer Schätze ist. Und ich möchte von Herzen bitten, dass diese Geschichte einfach ankommt in unsere Herzen, dass wir sie annehmen dürfen, Herr, und dass wir deine Liebe einfach erfahren dürfen an diesem heutigen Morgen. Bitte hilf mir dabei, dein Wort groß zu machen und dass du groß gemacht wirst. Amen. Einmal kurz zum Ablauf. Das wird euch heute erwarten. Es sind eben diese 3 Liebesgeschichten und das eine ist einfach nur zur Erklärung, das eine soll zum Symbol für die andere sein und das andere, darin zielen wir ab. Also einfach nur für euch grob, diese 3 Geschichten werden immer wieder ineinander verfließen. Also es ist jetzt nicht so ein Ablauf chronologisch, sondern einfach, dass ihr wisst, diese 3 Geschichten will ich euch heute mitgeben. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, dass dieser Film einen biblischen Vorreiter hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass Pretty Woman, der Hollywood-Bestseller aus den 80er Jahren, ein christlicher Film ist, mitnichten. Aber es gibt in der Bibel eine Geschichte, die ein bisschen ähnlich verlaufen ist. Und kurz zur Erklärung, wer diesen Film nicht kennt, also dieser reiche Geschäftsmann, der Richard Gere, verliebt sich in die Prostituierte Julia Roberts und er versucht sie aus dem Rotlichtmilieu rauszuholen und sie bei sich zu behalten. Und wie die biblische Geschichte dazu aussieht, werde ich dann noch erklären. Aber erstmal zum geschichtlichen Hintergrund, damit wir überhaupt wissen, wo wir uns befinden. Unsere Geschichte ist circa um 760 vor Christus, nämlich im Land Israel gewesen. Wo soll es auch anders abgespielt haben? Und es war eine Zeit nach dem König Salomo, hat sich das Land in zwei Reiche, in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda getrennt. Und der Sohn von Salomo war eben in Juda König und da war auch in Jerusalem der Tempel, da war Gottesanbetung ganz normal möglich. Und eben der König vom Nordreich aus Israel, der wollte nicht, dass seine ganzen Menschen aus seinem Volk nicht wieder zurück nach Jerusalem gehen, ins Südreich, weil die waren ein bisschen verfeindet, sondern er hat zwei neue Anbetungsstellen, nämlich in Dan und Bethel, aufgestellt. Und da hat er goldene Kälber aufgestellt. Und das ganz klar hat zum Götzendienst geführt und das hat dazu geführt, dass das Volk Israel Gott untreu geworden ist. Und das würde dazu führen, dass eben unser Mann, über den es heute geht, unser Hosea, eben Gericht predigen musste. So geht's nicht weiter. Er lebte nämlich hier in diesem Nordreich in Israel. Und er musste sagen, wenn ihr nicht so aufhört, dann wird Gericht folgen, dann wird eine fremde Nation kommen, eben Assyrien und später in Juda auch Babylon, die werden euch vernichten. Genau, einfach nur grob zum Hintergrund, damit ihr wisst, wo befinden wir uns. Das ist unser guter Mann, das ist Hosea. Er war ein Prophet Gottes. Was bedeutet das? Ein Prophet war ein Sprachrohr Gottes, das heißt, er hat von Gott einen Auftrag bekommen, eine Botschaft bekommen und das sollte er weitergeben. Und in seinem Fall eben, er sollte das Volk Israel zurück in den Bund rufen, den Gott mit ihnen geschlossen hatte. Und Hosea wirkte eben im Nordreich. Wie wir wissen, da war das eben mit diesen beiden Götzenanbetungsstellen. Und das ganze Land führte dazu, dass sie waren wohlhabend, aber sie waren grundverdorben. Gab keine ehrliche Regierung, keine reine Religion, keine gottesfürchtigen Familien und auch die Rechtschaffenheit des Einzelnen existierte im Land nicht. Und somit war es eigentlich vorprogrammiert, dass diese Nation, diese Gesellschaft zugrunde geht. Ja, was hat jetzt diese alte Geschichte mit uns zu tun? Vielleicht schauen wir uns mal unsere Gesellschaft an. Also, wie ist denn das? Fragt überhaupt noch jemand nach Gott? Irgendwie sucht sich doch jeder seinen eigenen Weg und seine eigene Bestimmung, macht sich andere Sachen wie Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung oder Karriere oder ist es Ansehen, ist es Geld, ist es vielleicht die besten Urlaube jedes Jahr, ist es die Schönheit, sind es die Follower auf Instagram, ist es die Beliebtheit? All das spielt viel mehr eine Rolle, als Gott es vielleicht noch spielt. Auch solche Sachen wie Abtreibung und Homosexualität werden tolerisiert, Drogenkonsum wird legalisiert, Mediensucht und Untreue und Distanz zieht in diese Familien ein. Und jeder lebt irgendwie so sein eigenes Ding, jeder findet so seine eigene Wahrheit. Und wenn wir jetzt nach den Wahlen schauen, dann können wir auch sagen, ja, die Politiker enttäuschen uns, halten nicht zu ihren Versprechen, tun andere Sachen. Und irgendwie ist auch das politische Gleichgewicht weltweit im Ungleichgewicht. Es brechen Kriege aus. Wir wissen nicht, wo geht's hin. Wir schauen uns die Natur an, die zerbricht. Irgendwie ein Klimakollaps droht uns die ganze Zeit. Und es gibt so viele Sachen, die ich wahrscheinlich noch erwähnen könnte. Aber ich glaube, es wird deutlich, unsere Situation heute ist gar nicht so viel anders wie damals. Hosea musste Gericht predigen, weil das Volk wurde Gott untreu. Aber wo es mir ganz wichtig ist, was ihr heute mitnehmen könnt, ist, auch wenn wir untreu sind, Gott bleibt doch treu. Und jetzt weg von dieser langweiligen Geschichtsstunde eben hin zu unserer Love Story, die ich schon die ganze Zeit ankündige. Und zwar bekam nämlich unser Hosea einen Auftrag von Gott. Und zwar heißt es, als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte er, heirate eine Prostituierte und zeuge mit ihr Kinder. Denn das ganze Land ist mir untreu geworden und läuft wie eine Hure fremden Göttern nach. Ja, tolle Love Story, oder? Genau das Richtige, was ich jetzt hören will. Das würde doch kein gläubiger Mann tun. Wo kommen wir denn da hin? Auch wenn man diesen Film Pretty Woman denkt, denkt man sich, wo kommen wir denn da hin, sowas zu machen, sowas zu schauen? Aber dieser gute Mann, er stellt keine Fragen, er äußert keine Bedenken, sondern, wie es im nächsten Vers heißt, einfach, Hosea ging hin und heiratete Goma, die Tochter die Blajimse, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Ja, was sollte das? Wir wissen ja, Hosea war ein Prophet und damit sollte seine Botschaft deutlich werden. Und seine Botschaft war eben dieses Symbol, diese Eheschließung mit einer Prostituierten. Es sollte ein lebendiges Gleichnis sein für das, was das Volk Israel seinem Gott angetan hat, nämlich sich gegenüber den Götzen prostituiert hatte und damit irgendwie geistlichen Ehebruch begangen hatte. Und Gott wollte zeigen, so fühlt sich meine Liebe an, wenn ihr euch von mir abwendet. So ist es zwischen mir und meinem Volk. Gott ist kein kühler Richter. Er ist ein liebender Ehemann. Gott ist ein werbender Gott. Gott ist ein verletzbarer Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Später werden wir Gottes Herz schlagen hören, wenn er sagt, wie sollte ich dich preisgeben? Hier sehen wir nicht nur seine Heiligkeit, sondern hier sehen wir eine ganz, ganz zerbrechliche Liebe. Vielleicht trägt die eine oder andere von uns dieses Bild nur eines strengen, zornigen, richtenden Gott mit sich. Ja, wir hören es ja. Der Prophet muss Gericht predigen, ist ja klar. Wo kommen wir denn anderes hin? Aber Gott leidet, wenn wir uns von ihm entfernen. Und zwar nicht aus gekränktem Stolz, sondern eben aus Liebe. Denn auch wenn wir Menschen untreu sind, Gott bleibt doch treu. Gottes Liebe ist leidenschaftlich und nicht distanziert. Ja, wir haben gelesen, sie wurde schwanger und gebar ein Kind und auch die Namen von den Kindern sollten die Botschaft, die Hosea gelebt hat, bekräftigen. Der erste hieß Jezreel, das ist ein Ort in Israel gewesen. Und an diesem Ort ist einmal eine ganz, ganz schlimme Schuld, haben die sich eine ganz schlimme Schuld auf sich geladen. Und somit war der Name allein schon eine Erinnerung an diese Schuld, die sie damals auf sich geladen hatten. Und zudem sollte dieser Ort, Jezreel, soll auch der Ort sein, wo letztendlich eben die Feinde, die Assyrer, über Israel siegen werden und sie dann erobern. Das heißt, es war einerseits Erinnerung, andererseits letztendlich der Ort des Gerichts. Die zweite Tochter hieß Loruhama und das bedeutet kein Erbarmen. Und der dritte Sohn, Loami, nicht mein Volk, die Bedeutung. Könnte es noch deprimierender sein, diese Botschaft? Schon lange bevor die Geschichte von Hosea und Gomer stattgefunden hatte, hatte Gott einst sein Volk eben erwählt. Er hatte gesagt, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Stimmt das jetzt nicht mehr? Steht Gott nicht mehr zu seinem Wort? Kann ich dem nicht mehr Vertrauen schenken, wenn das eine das andere widerspricht? Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Soll ich jetzt meinen Film abschalten? Einfach ausmachen? Nö, passt mir nicht. Macht nicht Spaß, ist kein schöner Abend. Film zum Abschalten. Ja, und um dieses Drama aber aufzuklären, muss ich nochmal in unsere Geschichtsstunde zurück. Das ist einfach wichtig für diesen biblischen Kontext, eben für diese gesamtbiblische Liebesgeschichte zwischen Gott und Menschen. Weil wie ist es überhaupt zu dieser symbolischen Eheschließung zwischen Gott und seinem Volk gekommen? Und da muss ich ganz, ganz zurück zum Anfang. Und zwar nämlich zur Erschaffung der Welt. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann erfahren wir, dass Gott die Welt geschaffen hat und mit ihnen eben, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde und er sagte auch, und es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin schaffen. Und eben aus Adams Rippe nahm er sich Fleisch und bildete Eva. Und somit können wir wissen, dass unsere Bibel allein schon mit einer Hochzeitsschließung ganz am Anfang beginnt. Und wir werden sehen, dass sie auch mit einer Hochzeitsschließung ganz am Ende enden wird. Und unsere Geschichte von Hosea und Gomer steht direkt in der Mitte. In diesem Paradies hatte Gott ungeteilte Gemeinschaft mit den Menschen und er ging mit ihnen spazieren, er redete mit ihnen und sie waren nackt, nicht so wie mein KI-kreiertes Bild es darstellt, weil das wäre nicht erlaubt, aber sie schämten sich nicht und das war einfach wunderschöne Harmonie, alles war perfekt. Aber, wie wir alle wissen, setzte Gott auch noch diesen Baum ins Paradies und man fragt sich, warum? Warum gibt ein einziges Gebot dass sie übertreten können und dann ist alles kaputt. Warum muss das denn sein? Es war doch alles perfekt. Es ist alles wunderschön. Perfekte Harmonie zwischen Gott und Mensch, perfekte Harmonie zwischen den Menschen. Es hätte uns so viel Leid erspart. Einfach diesen Baum weglassen. Wäre doch gar nicht so schlimm gewesen für Gott. Aber unser liebender Gott hat es sich anders überlegt. Aber überlegt's euch mal, was wäre das denn für eine Liebesbeziehung, wenn man sich gar nicht freiwillig für seinen Partner entscheiden kann? Oder wenn einem gar nicht die Wahl gelassen wird, zu sagen, ja, mit dem will ich eine Partnerschaft haben, mit dem nicht. Man wird einfach zusammengestellt, man hat keine Wahl. Und eben dieser Baum ermöglichte Adam und Eva oder uns Menschen allgemein die freie Wahl, Gott gehorsam zu sein, nicht zu essen und damit uns für die Beziehung mit ihm zu entscheiden oder uns eben dagegen und doch von dieser verlockenden Frucht zu essen. Und wie diese Liebesgeschichte ausgeht, glaub, weiß jeder in diesem Raum. Die Schlange kommt, sie versucht Eva und stellt Gottes Liebe in Frage und sagt ihr, Gott will dir was vorenthalten. Du könntest Gutes und Böses erkennen, du könntest sein wie Gott. Und Eva macht es. Sie nimmt die Frucht, sie isst und gibt ihrem Mann und er tut es ihr nach. Und somit war der erste Bruch unserer Liebesgeschichte da, zwischen Gott und Menschen. Und Adam und Eva mussten den Garten verlassen und die Beziehung zwischen Gott und Mensch war gebrochen. So, unsere Liebesgeschichte wird nur noch schlimmer, oder? Nur noch deprimierender. Aber ein Happy End kann kommen. Jetzt noch nicht abschalten, weiter zuhören, weil wir wissen ja, auch wenn wir untreu sind, Gott bleibt treu. Und Gott zieht sich nicht wie ein Beleidigter in den Hintergrund und sagt, lässt uns unserem Schicksal über, sondern Gott kämpft um seine Geliebte. Einige Generationen später schließt er eben diesen Ehebund mit dem Volk Israel, mit einem ah ganz unbedeutenden Volk. Es heißt, nicht hat euch der Herr erwählt, weil ihr größer wärt als ihr Volk. Ihr seid das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebt. Deswegen hat er sie erwählt. Er bezeichnet sie auch als mein Volk, mein auserwähltes Eigentum oder auch mein Augapfel. Und Israel landete in Ägypten, wurde da vom Pharao versklavt. Und Gott ist das nicht egal, das Schicksal seiner Menschen. Er sieht das Leid. Und es heißt, der Herr sagt, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe euch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Und ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Und nun bin ich hergekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und ihnen ein gutes und großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Und genau das tat er durch Mose. Er holte sein Volk raus und am Berg Sinai schloss er einen Ehebund mit seinem Volk. Und er will sie über und überreich beschenken, wie ein Mann seine geliebte Frau mit Blumen und Geschenken und alles beschenken will. So will Gott auch sein Volk beschenken. Und sein einziger Wunsch ist es, dass sie ihm die Treue hält und sich an ihn bindet und seine Worte hält. Und diese 10 Gebote, die man da sieht, die waren sowas wie der Ehevertrag. Vielleicht denkt man sich, ja, da ist es wieder Gott, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, wenn du das machst, dann. Aber es heißt da auch, ich will dich beschenken, ich will dir Segen schenken, ich will dir Frieden geben. Und diese 10 Gebote waren ein Schutz für das Volk. Weil sonst, wenn sie es eben dagegen sind, führt es wieder zu Zerbruch. Es führt wieder dazu, dass sie getrennt sind von ihm. Und wieder hier sehen wir Gottes Geschenk der freien Entscheidung. Das ist mein Angebot. Gehst du damit? Dann können wir eine Beziehung haben. Willst du es nicht, dann ist es nicht möglich. Wieder die freie Entscheidung des Volkes, ja oder nein zu Gott zu sagen. Aber auch hier, wie wir es in Hosea gelesen haben, ist die Geschichte so ausgegangen, dass eben Israel nicht geblieben ist und angefangen hat, Gott untreu zu werden. Und der Ehevertrag beinhaltete so eine Klausel, wo es heißt, du sollst dich nicht vor ihnen, also vor diesen anderen Göttern niederwerfen und ihnen dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und ich meine, es ist absolut nachvollziehbar, auch wenn man am Traualtar steht und irgendwie die Klausel sagt, ich will dir treu bleiben bis zum Tod. Auch da, wenn man das nicht einhält und wenn man seinem Mann untreu ist, dann ist es ein Treuebruch, ein Ehebruch. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ihm ist das nicht egal. Ihm ist das wichtig, einfach diese Beziehung zu bewahren. Lange Rede, kurzer Sinn, genau das war in Hoseas Zeit und das musste er predigen. Die geliebte Braut Gottes ist ihm untreu geworden, ging Beziehungen mit anderen Liebhabern ein und er verschmähte Gottes Liebe. Und daher dieses Symbol der Ehe Hoseas mit einer Prostituierten, die daraus erweckten Sünden oder Folgen, die symbolisch in diesen Kindernamen eben das Gericht kommt, dass sie nicht mehr sein Volk sind und nicht Erbarmen oder Liebe gezeigt wird, wird ganz, ganz deutlich. Ja, und wie jeder gute Hollywood-Film einen dramatischen Werdegang haben muss, auch hier unsere Geschichte von Hosea und Gomer. Die Ehe lief so dahin, Hosea liebte seine Frau, sie bekamen Kinder, sie lebten vielleicht ein relativ normales Familienleben. Naja, normal sei relativ gestellt. Vielleicht kamen verstohlene Blicke am Marktplatz gegenüber ihnen und die sagten ganz deutlich aus, ach, das ist der Komische, der eine Prostituierte geheiratet hat und haben sich abgewendet. Oder das ist der, der immer die ganze Zeit Gericht predigt, boah, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Oder an sie gerichtet, boah, mit der wollen wir vielleicht lieber nichts zu tun haben. Wer weiß, ob die sich auch an meinen Mann ranmacht, bei der kann man sich vielleicht nicht so ganz trauen. Oder auch an die Kinder. So seltsame Namen, wie kann man denn nur so heißen? Also, die sind echt bestraft. Und ganz nebenbei sehen wir im Hintergrund unseren Hosea, der die ganze Zeit predigt, ändert euer Leben, so kann es nicht weitergehen, ihr lebt nicht mehr mit Gott, tut Buße, kommt zurück, sonst kommt Gericht, immer und immer wieder. Und da kann man schon davon ausgehen, diese Familie hatte nicht viele Freunde. Und was auch immer der Auslöser war, lesen wir tatsächlich, dass Gomer in ihr altes Leben zurückverfiel und sich wieder prostituierte und zu einem anderen Mann zog. Aber was war auch anderes zu erwarten? Schließlich deutet unsere Geschichte, ist ja ein Symbol, diese Eheschließung soll ein Symbol auf Israel sein. Und Israel lief auch wie Gomer weg von ihrem Ehemann Gott zu anderen Göttern und vertraute vielleicht auf politische Bündnisse, auf Wohlstand, auf Sicherheiten. Es lief doch alles, war doch alles super. Warum brauchen wir denn überhaupt Gott? Und das Problem war vielleicht nicht in erster Linie nur dieser äußerliche Götzendienst, der es ganz deutlich gemacht hat, sondern es war ein Herz, das sich langsam immer mehr von Gott entfernt hatte. Und wahrscheinlich war das bei Gomer auch der Fall, dass sie nie so wirklich das annehmen konnte, dass sie da rausgerettet wurde, dass sie von Hosea ja eine andere Rolle, eine andere Aufgabe, eine andere Stellung bekommen hat. Und wir, Untreue, sieht vielleicht auch ganz anders aus in unserem Leben, aber sie existiert. Wenn wir zum Beispiel unsere Identität aus unserer Leistung ziehen, aus unserem Aussehen, aus unserer Sicherheit und wir vertrauen dem mehr als Gott, oder vielleicht sind wir äußerlich, funktionieren wir religiös, wir sind wohltätig, wir machen ja alles, dass alles passt, aber vielleicht sind wir innerlich kalt geworden. Es kann auch sein, dass man gläubig ist, aber man ist innerlich schon längst ganz woanders. Man hat irgendwie nicht mehr so diese Herzensbeziehung, diese Liebesbeziehung zu Gott. Vielleicht fragt sich da jeder einfach selber von uns, wie sieht's denn in meinem Herzen eigentlich aus? Und die Anklagepunkte bei Hosea waren ganz klar. Hört ihr Israeliten des Herrn Wort, denn der Herr hat Ursache zu richten, die im Land wohnen, denn es ist keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im Land, sondern Verfluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben Überhand genommen. Und eine Schuld kommt nach der anderen und darum wird das Land dürre stehen und alle Wohner werden dahin welken. Genau das ist passiert. Keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes. Und das würde letztendlich dazu führen, dass eben das Land dürre liegt, sie nach Assyrien in die Gefangenschaft verschleppt werden und das Land einfach dürre liegt. Ist es nicht bei uns auch ähnlich, wenn wir in unsere Gesellschaft gucken? Keine Treue, keine feste Liebe mehr, alles ist immer nur so ein Lebensabschnittspartner oder mal so eine Kurzzeitsache, keine Erkenntnis Gottes. Wer weiß denn noch wirklich, was in Gottes Herzen vorgeht. Man sieht Verfluchen, man sieht Lügen, man sieht Morden, man sieht Stehlen und Ehebrechen haben Überhand genommen und die Schuld, eine Schuld kommt nach der anderen. Deswegen, Untreue beginnt im Herzen. Und lange bevor es irgendwie nach außen sichtbar wird, ersetzen vielleicht Gott mit anderen Sicherheiten. Aber Gott sagt, ich will dein Herz, ich will keine Opfer. Natürlich waren das die Regeln, aber er sagt, ein Opfer ohne das Herz dein, das bringt mir nichts. Was will ich denn damit? Ich will deine Liebe und keine Brandopfer. Religiosität ohne Herz dahinter ist Gott nichts wert. Einfach nur in die Kirche gehen, weil man in die Kirche geht, ohne Herz dahinter. Was soll das? Vor allem nicht, wenn es nur zum äußeren Schein dient. Ja, dann wurde man mal wieder gesehen, man hat wieder seinen Haken gesetzt. Aber im Herzen ist das eigentlich Heuchelei und keine echte Liebesbeziehung. Aber das Schöne ist, Gott will Herz und Liebe, weil er bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Und so stehen wir am dramatischen Höhepunkt beziehungsweise am Tiefpunkt unserer Geschichte. Und genau so war dieser Tiefpunkt damals auch bei unserem romantischen ersten Ehepaar im Paradies, als sie ausgewiesen wurden und ja an ihrem persönlichen Tiefpunkt standen. Aber das Schöne ist, Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht auch da schon eine Lösung für dieses Problem hätte. Und auch Adam und Eva gab er damals schon eine Hoffnung mit, die man vielleicht im ersten Lesen jetzt nicht so ganz als eine Hoffnung versteht. Aber ich will es mal vorlesen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, dem Teufel, die Eva versucht hat, und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem. Er soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse beißen. In erster Linie hört sich das einfach an wie nur noch Mord und Totschlag, nur noch Zerbruch, nur noch Kampf, nur noch Schlechtes. Aber wie das eine Hoffnung sein wird, komme ich später nochmal genauer darauf hin. Gott gab Hosea diesen Auftrag und mit dem Versuch, eine Frau zu lieben, die ihn nicht zurückliebt, ja ihm sogar wieder und wieder untreu wird und freiwillig wieder zurück in die Prostitution geht, soll man diesen Schmerz nachempfinden können, den Gott bei seinem Volk fühlt, kontinuierlich immer wieder anderen Liebhabern oder Göttern nachgelaufen ist. Aber wenn wir untreu sind, Gott bleibt treu. Deswegen hast du dir schon mal überlegt, wie Gott dir gegenüber sich fühlt? In der Bibel können wir eben ganz, ganz, ganz viel davon lesen. Und ich glaube, das wissen auch die meisten. Du sollst nicht, du machst, was Gott sagt, was wir lassen sollen, was wir tun sollen, was gut ist. Aber das Buch Hosea soll uns ganz, ganz viel darüber sagen, was für starke Gefühle Gott den Menschen gegenüber hat. Und hier sind nur mal ein paar Beispiele. Eben aus dem Buch Hosea. Als Israel jung war, gewann ich sie lieb und mit menschlichen Seilen zog ich sie, ich mit Banden der Liebe zog ich sie. Oder auch in den anderen Propheten heißt es, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Gottes Liebe ist nicht irgendwie kurzfristig oder wechselhaft oder abhängig von meinen Gefühlen oder was ich tue, sondern sie ist beständig und ewig. Und das lesen wir auch in Jesaja, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht vor dir weichen und der Bund meines Friedens nicht fallen. Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Es gäbe noch so viele andere Verse, aber Gott liebt seine Geliebte und das ist, glaube ich, ganz, ganz deutlich. Und in diesem Fall eben sein Volk Israel. Ja, aber was soll das jetzt mit uns zu tun haben? Ich meine, schließlich leben wir sind keine Israeliten. Wir leben fast 3000 Jahre später, als diese Verse entstanden sind. Und diesen liebenden Gott aus dem Alten Testament, kenne ich nicht. Da ist immer nur so viel Rede von Zorn und Bestrafung und Gesetzen. Und damit kann ich nichts anfangen. Ja, und du hast absolut recht. Gott konnte diese Untreue eben seines Volkes, seiner Braut nicht stehen lassen, weil er ist ein absolut heiliger Gott. Und das ist aber auch heute noch der Fall. Gott ist auch heute noch ein absolut heiliger Gott und kann das nicht stehen lassen. Und Hosea musste eben seinem Volk predigen, dass Gericht kommen würde. Und die Namen der Kinder, wie gesagt, nicht geliebt, nicht mein Volk, machen das ganz, ganz deutlich. Und auch unsere Goma musste die Konsequenzen ihrer negativen Entscheidungen spüren. Weil der Mann, mit dem sie fortgegangen ist, wurde ihr irgendwann überdrüssig und gab sie schließlich dem Gericht preis. Und damit, weil als Ehebrecherin wurde man eigentlich gesteinigt zur damaligen Zeit, aber er hat sie halt in die Sklaverei verkauft. Und somit kann man sich nur so dramatisch vorstellen, wie diese Frau zu verdreckt auf dem Sklavenmarkt am Boden sitzt und Hosea betrübt, verletzt, enttäuscht, verärgert, allein mit den Kindern zu Hause sitzt. Und Hoseas Frau war ihm untreu und er musste diese Schmach und diese Trauer erleben über diesen Ehetreubruch, den auch Gott über uns, über sein Volk verspürt hatte. Aber wir wissen ja, wenn wir untreu sind, Gott bleibt treu. Genau, da ist sie nochmal weggegangen. Aber wir wissen ja, Gott bleibt treu, deswegen sagt Gott zu Hosea, geh noch einmal hin und wirb um eine ehebrecherische Frau. Wie denn der Herr um Israel wirbt, obgleich sie auch zu fremden Göttern kehren und Traubenkuchen, das waren so Götzenopfergaben, lieben. Und ich kaufte sie mir zurück für 15 Silberstücke und 15 Scheffel Gerste und sprach zu ihr, lange Zeit sollst du bleiben, ohne zu huren und ohne einen Mann anzugehören. Und auch ich will nicht bei dir eingehen, denn lange Zeit werden die Israeliten auch ohne König, ohne Opfer sein. Danach werden die Israeliten sich bekehren und dem Herrn ihren Gott und dem König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in der letzten Zeit. Ja, was sagt uns dieser Text? Hosea überkam diese Bitterkeit, er überkam diesen verletzten Stolz und die Untreue, die ihm übergangen worden ist und ging seine eigene Frau zurückkaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Und es heißt ja auch, er blieb ihr eine Zeit lang auch intim auf Distanz und ich finde das total verständlich. Es musste ja auch erst wieder Vertrauen und Liebe aufgebaut werden. Aber in unserem Text heißt es ja auch, das sollte ja auch ein Symbol dafür sein, dass auch das Volk Israel eine Zeit lang von Gott getrennt sein. Die Zeit in der Gefangenschaft war eine Zeit der Distanz. Und sie haben keinen eigenen König gehabt, keine Opfergabe, also keine Möglichkeit für die Religiosität. Und eben Knackpunkt der Errettung wird sein, dass sie sich wieder mit Zittern vor Gott treten und Gott wieder suchen und sich zu ihm bekehren. Und es heißt, ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen, wenn es ihnen übel ergeht. Und so werden sie mich suchen und sie werden sagen, komm, wir wollen wieder zum Herrn gehen, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen, er wird uns am 3. Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Lasst uns darauf Acht geben und danach trachten, den Herrn zu erkennen, denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte. Gott bleibt treu. Er hat zerrissen, er wird auch heilen. Er hat geschlagen, er wird auch verbinden. Und das gilt auch jeder einzelne von uns. Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Aber er will, dass wir uns wieder zu Gott hinwenden. Er will, dass wir ihn suchen und vor ihn treten. Gott sagt so sehr, geh noch einmal hin, liebe noch mal diese Frau, die dir untreu geworden ist. Geh zurück. Und was tut unser Hosea? Er geht. Er bezahlt den Preis und er kauft seine eigene Frau zurück. Gottes Gericht ist gleichzeitig ein Zurückerwerben seiner Braut. Er sagt, wie sollte ich dich preisgeben? Gottes Gericht ist durchzogen von Liebe und er wünscht sich, dass sein Volk auch sich zurück zu ihm wendet. Durch seine Treue will er sie zurückgewinnen, dass sie auch ihm wieder treu sind. Das ist unser Happy End für Hosea und Gomer. Sie sind wiederhergestellt. Und sie können wieder zusammen sein. Gomer wird zurückgekauft, wiederhergestellt, wieder geliebt. Wie sieht es mit den Kindern aus? Gott erinnert sich an sein Versprechen. Es heißt in Hosea 2, Vers 1, anstatt dass man zu ihnen sagt, ihr seid nicht mein Volk, Loami, wird man zu ihnen sagen, ihr Kinder des lebendigen Gottes. Und der Tag Jezreel, also der Tag dieses Gerichts, wie wir gehört hatten, wird ein großer Tag sein. Und dazu muss man auch sagen, ich hatte ja, Jezreel war ja der Name eines Ortes, aber wenn man jetzt mal die Bedeutung dieses Namens anschaut, dann bedeutet das, Gott sät. Und somit ist nicht nur Warnung im Vordergrund und Gericht, sondern auch wieder schwingt Hoffnung mit rein. Hoffnung auf ein Versprechen, auf eine zukünftige Ernte, wobei Gott der Säende ist. Und Hosea wusste nicht, wie Gott das irgendwann mal machen würde. Er lebte ja in der ganzen Zeit noch vor dem Gericht. Er wüsste nicht, wie Gott Gericht und Hoffnung und Säen, wie das zusammenpasst. Aber wenn wir in der Bibel lesen, dann können wir das wissen. Er sagt, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht. In Gnade und Barmherzigkeit, ja in Treue will ich mich mit dir verloben. Und du wirst den Herrn erkennen und zur selben Zeit will ich erhören, spricht der Herr. Ich will den Himmel erhören und die Himmel sollen die Erde erhören und Erde soll voll Korn und Wein und Öl sein. Und dies soll Jezreel gehören. Und ich will ihn mir in das Land säen und mich erbarmen über Lo-Ruhama und will sagen zu Lo-Ami, du bist mein Volk und er wird sagen, du bist mein Gott. Deswegen haben wir euch diesen Vers hinten nochmal draufgeschrieben, dass ihr das einfach im Auge behaltet. Ich will mich mit dir verloben in Recht und Gerechtigkeit, in Gnade und Barmherzigkeit, in Treue. Das ist Gottes Eheversprechen für die Menschheit. Gerechtigkeit und Recht, Gnade und Barmherzigkeit und Treue. Und wir dürfen darin den Herrn erkennen. Ganz ehrlich, welcher menschliche Mann kann einem sowas versprechen? So ein Eheversprechen geben? Der absolut heilige Gott, vor dem keiner bestehen kann, der will uns Gerechtigkeit und Recht zusprechen. Den Sündern schenkt er Gnade und Barmherzigkeit und auch wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Und das zu erkennen, ist das größte Gut. Ja, aber wir reden ja hier die ganze Zeit vom Volk Israel. Es geht ja gar nicht um mich. Wie kann das denn auch mir zugesprochen werden? Wie kann denn ich auch Recht und Gerechtigkeit, Gnade und Barmherzigkeit und Treue erfahren? Ja, und die ganze große Liebesgeschichte Gottes geht weiter und wir dürfen im Neuen Testament lesen, wo es dann auch um uns geht, im 1. Petrus. Da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis, aus dem Sklavenmarkt, aus dieser verdreckten, verschmutzten Situation in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, Lo-Ami, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, Lo-Ruhama, nun aber in Gnaden seid. Und diese Verse sollen auch uns gelten. Wir dürfen zu diesem auserwählten Priestertum, diesem heiligen Volk, seinem Eigentum werden. Und wie das passiert, wie diese Gnade wieder aufbaut und wie wir zu seiner Auserwählten werden können, möchte ich euch noch jemanden vorstellen. Das Volk, das im Finstern wandelt, das Volk, das in der Sklaverei der Sünde verstrickt ist, die Menschen, die einfach getrennt von Gott sind, sehen ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude und vor dir freut man sich, wie man fröhlich ist, wenn eine Beute ausgeteilt wird. Du hast das drückende Joch zerbrochen. Die Gefangenschaft, die Sünde, die Schuld, die Last, die Verzweiflung hast du zerbrochen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Und dass er es stärke und schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das ist unser dritter liebender Bräutigam, der als kleines Kind in die Welt gekommen ist, um hier zu leben unter uns Menschen in dieser Finsternis, um sich eine Braut auszuerwählen. Und diese Verse kennt man natürlich von Weihnachten. Aber diese Verse wurden 700 Jahre bevor Jesus geboren ist, geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Und es ist so klar, wer damit gemeint ist. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Er heißt Wunderrat, Gott hält ewig Vater, Friedefürst. Dieser Gott aus dem Alten Testament gibt seinem Volk diese Hoffnung mit. Und das macht er immer wieder, weil Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Und wer will spoilern? Wer ist dieses Kind? Natürlich Jesus. Und auch er, als der ewig treu Liebende, wird eine untreue Braut heiraten. Auch er kommt zu denen, die ihn verlassen haben. Auch er bezahlt einen Preis. Aber nicht mit Silber und Gold und nicht mit Gerste, sondern mit seinem kostbaren Blut. Ihr seid teuer erkauft. Nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Fühlst du dich auch wie Gomer? Verdreckt, verschmutzt, von Scham erdrückt, zu Boden zerstört, am Sklavenmarkt der Schuld. Kannst du nachempfinden, wie sich Gomer fühlen musste in diesem Moment, als auf einmal Hosea da stand und sich wieder zurückgekauft hat? Das macht Jesus. Jesus würde eines Tages dieser Schlangenzertreter werden, den ich vorher mal erwähnt habe. Die Schlange hat ihn gebissen, ja. Ja, sogar verspottet, verlassen, verleugnet, gegeißelt, verletzt, ausgelacht und schließlich ans Kreuz genagelt und umgebracht. Die Schlange meinte, sie hätte gewonnen durch diesen Biss, als Jesus da tot hing und es dunkel wurde. Aber er wird ihr den Kopf zertreten. Und Jesu Tod am Kreuz hat den Tod ein für alle Mal besiegt und die Schuld der ganzen Menschheit, also auch von dir und von mir, auf sich genommen. Und er wird Frieden schaffen in Ewigkeit und die Beziehung zwischen Gott und Menschen wieder aufstellen. Er ist dieser ewige Bräutigam, der auch dich zu seiner Braut haben will. Diese Prophezeiung von Jesaja über das Kind, das geboren würde, spricht von diesem schweren Joch, das zerbrochen wird und diese schwere Last. Und dieser Sohn würde diese Last eines Tages nehmen. Und diese romantische Liebesgeschichte, die wir von Weihnachten kennen, findet ihren dramatischen Höhepunkt an Ostern. Wie kann dieser Tag Jezreel, dieser Tag des Gerichts, zum Tag werden, wie Gott sät und damit Hoffnung gibt? Genau hier, genau jetzt. Gottes Sohn, Jesus, hängt am Kreuz und nimmt Gericht und Strafe auf sich, damit Zorn und Liebe zusammentreffen können. Jesus würde keine Liebe und kein Erbarmen, also Lo Ruhama, gezeigt werden, damit wieder Liebe und Erbarmen für die Menschheit, für dich und mich wiederhergestellt würde. Darin erweist sich die Liebe Gottes für dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und das ist genau diese alte Geschichte, die auch das, was mit dir zu tun haben kann. Denn es heißt auch, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so hat Gott dich geliebt, dass er Jesus, seinen einzigen Sohn, gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben, ewige Gemeinschaft, ewige Beziehung, Liebesbeziehung mit ihm haben kannst. Vielleicht denkst du dir jetzt aber, ja, jetzt halt mal den Ball flach, ich bin ja gar nicht so schlimm. Ich bin ja keine Prostituierte. Ich lebe ja eigentlich ein ganz gutes Leben. Aber es heißt auch, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Gott bleibt treu. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben. Hört ihr das raus? Keiner von uns kann sich hier rausnehmen. Und jeder einzelne von uns sollte sich das zu Herzen nehmen und überlegen, kann ich vor Gott mit meinem Leben bestehen? Adam und Eva haben die Wahl bekommen, ja oder nein zu Gott zu sagen. Das Volk Israel hat die Wahl bekommen. Willst du mit mir leben oder nicht? Goma hatte die Wahl. Bleibe ich bei Hosea oder gehe ich? Auch du hast die Wahl, ja oder nein zu Gottes Liebesangebot zu sagen. Ja, aber wenn die anderen wüssten, wie es in meinem Herzen aussieht, das wäre ganz schlimm. Oder wenn Gott wirklich alles in meinem Herzen sehen würde, der würde mich nicht haben wollen. Oder vielleicht, ich bin nicht würdig. Dann gilt diese Botschaft von Hosea genau dir. Gott liebt nicht, weil du würdig bist. Gott liebt, weil er Liebe ist. Und auch wenn du ihm untreu warst bis jetzt, Gott bleibt treu. Ich lade dich ein, komm zu ihm. Auch wir stehen an diesem Punkt zu entscheiden, nehme ich dieses Geschenk an oder nicht? Feiere ich in 2 Wochen Ostern mal anders als normalerweise mit Ostereiern und Osterhasen? Und denke ich wirklich an das Kreuz, was Ostern zum Höhepunkt meines Lebens machen kann? Erkenne ich meine Untreue Gott gegenüber an und bin ich wie Gomer von Gott weggelaufen und lasse ich mich jetzt wieder von ihm freikaufen? vergeben, geliebt werden, wiederherstellen. Geliebt, erwählt, wiederherstellen. Will ich diese Beziehung haben, dann lade ich dich ein, tu es. Sprich zu Jesus, er hört dich und er will dich zu seiner Braut machen. Und wenn du nicht weißt, wie du das machen sollst, dann komm zu einem von uns Frauen oder zu der Frau, die dich eingeladen hat und lass es dir nochmal erklären. An diesem Moment möchte ich ganz gerne eine kleine Pause einlegen und da haben drei wunderbare Frauen sich ein Lied eingeprobt und nimm diese Pause einfach auch als eine Möglichkeit an, das ganz Gehörte vielleicht in ein Gebet umzuwandeln. Oder nimm dieses Lied als dein Gebet an und lasst euch damit berühren. Danach werde ich noch abschließen.
Ich kämpf gegen Stimmen, die mir sagen, du bist nicht genug. Du wirst niemals schaffen, flüstern sie in jedem Augenblick. Bin ich denn nicht mehr als nur ein Schatten meines Stark, wenn ich nicht
Ja, vielen Dank euch für dieses wunderschöne Lied. Und ich möchte es einfach wirklich, wirklich betonen. Jetzt ist die Zeit, es anzunehmen. Jetzt ist noch Gnade. Jetzt ruft dich Jesus. Weil Jesus ist unser... Jesus ist unser Bräutigam. So wird er in der Bibel im Neuen Testament ausdrücklich von Johannes, aber auch von Paulus beschrieben als derjenige, der seine Gemeinde, also seine Braut, alle, die Ja dazu gesagt haben. Wenn du dich dazu entscheidest, dann gehörst du zu dieser Gruppe, dann gehörst du zu seiner Braut und dann gelten dir jetzt auch diese Worte. Er ist der Bräutigam, der seine Braut liebt. Und die Bibel endet mit dem Hochzeitsmahl des Lammes, also mit Jesus, der seine Gemeinde heiratet. Also alle Menschen, die hier im Leben sich für Jesus entscheiden und seine Liebe annehmen, ihn um Vergebung bitten, ihn zum Herrn ihres Lebens machen, dann werden wir zur Braut. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir es wegschieben oder Nein sagen, dann werden wir nicht in Ewigkeit diese Gemeinschaft genießen, sondern dann werden wir in Ewigkeit in der Trennung stehen. Und das wünsche ich keinem von uns. Es heißt über Jesus, er schmückt seine Braut, indem er sie erwählt, liebt und wiederherstellt. Was Hosea im Kleinen erlebt hat, erfüllt sich in Jesus im Großen. Gott, Hosea zahlte den Preis für Gomer und Jesus zahlt den Preis für uns. Hosea nahm sie wieder an, Jesus nimmt uns wieder an. Er heiratet keine perfekte Braut, aber er macht sie rein. Viele Frauen fragen sich vielleicht, bin ich genug? Bin ich gesehen? Bin ich geliebt? Oder diese tausend Stimmen über unser Leben, wem gebe ich Raum? Und ich bin irgendwie hier. Entschuldigung. Aber Gottes Antwort ist klar, du bist gewollt. Und es heißt, denn in ihm hat er uns erwählt vor Grundlegung der Welt in Liebe. Bevor du leisten, bevor du kämpfen, bevor du dich beweisen konntest, hat Christus dich erwählt. Und nicht wegen deiner Stärke, wegen deiner Perfektion, weil du so toll bist, sondern weil er dich liebt. Du bist keine zufällige Frau im Strom der Geschichte, du kannst Teil einer göttlichen Liebesgeschichte sein. Und wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat am Kreuz, damit er sie heilige, sie reinigt durch das Wasserbad mit seinem Wort, damit er die Gemeinde herrlich darstelle, dass sie nicht Flecken oder Runzel oder dergleichen hat, sondern dass sie heilig und untadelig halt. Ich will mich mit dir verloben in Recht und Gerechtigkeit, dass sie heilig und untadelig seid, in Gnade und Barmherzigkeit, in Treue. Hierbei ist wichtig, Christus ist es, der liebt. Christus ist es, der auserwählt. Christus ist es, der sich hingegeben hat. Christus ist es, der uns reinigt und er bereitet uns vor. Es ist nicht nur ein Rückkauf, sondern es ist Reinigung und Herrlichkeit. Es ist Erwählung, Liebe und Wiederherstellung. Und der Ruf im Buch Hosea ist ganz deutlich. Am Ende heißt es, kehrt um, tu es. Und da steht nicht, beweise dich erstmal als würdig, werd erstmal gut genug und dann komm wieder, dann können wir reden. Nein, es heißt, komm zu mir, komm zurück. Und Jesus sagt das auch, wenn er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe schenken. So wie ich damals mich als Braut vorbereitet hatte, um diesen Hochzeitstag entgegenzufiebern und Zeit und Kraft und Aufmerksamkeit hinzuarbeiten, das tut Jesus mit jedem Einzelnen von uns. Er will, dass wir wunderschön sein dürfen und dass wir eines Tages, wenn wir vor ihm stehen, dass da nichts mehr ist. Keine Runzel, keine Flecken, keine Falten, keine was weiß ich nicht alles. Einfach nur Schönheit. Und vielleicht erlebst du das gerade. Vielleicht erlebst du gerade innere Heilung. Oder vielleicht lässt du gerade alte Verletzungen los. Vielleicht kannst du lernen zu vergeben. Vielleicht kann wieder Vertrauen wachsen. Vielleicht kannst du dich selber anfangen, wieder im Spiegel anschauen zu können. Und das ist kein Zufall, das ist Zubereitung, Reinigung und Heiligung. Gott formt dein Herz, nicht hart, sondern schön, nicht perfekt, sondern reif. Und vielleicht, die eine oder andere, vielleicht ist Jesus gerade vor dir am Knien und sagt, nimm es an. Willst du meine Frau werden? Dann sag ja. Ich weiß, man sollte das nicht machen, wenn man einen spannenden Roman liest, dass man auf die letzten Seiten guckt und schaut, wird es doch ein Happy End geben? Wird unser Pärchen eine Hochzeit feiern am Ende? Aber ich mache immer eine Ausnahme und möchte aus dem Buch der Offenbarung, aus dem letzten Kapitel der Bibel nochmal vorlesen. Und da heißt es, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme vor dem Thron herrufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Nicht mehr Loami, sondern sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben und er wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, kein Schmerz. Denn es, was einmal war, ist für immer vorbei. Und der auf dem Thron sagte, siehe, ich mache alles neu. Das ist zufällig unser Jahresmotto, Jahresvers für 2026. Siehe, ich mache alles neu. Lass es auch in deinem Leben zu, dass alles neu werden kann und eben nicht diese ewige Trennung bestehen bleiben muss, weil das ist die Konsequenz, wenn nicht. Ich will nochmal zusammenfassen. Was in Hosea beschrieben wird, erfüllt sich in Christus. Die Untreue seiner Frau Goma beschreibt gleichzeitig die Sünde der Menschen, deine Sünde. Und Hoseas Schmerz beschreibt Gottes Herz, Gottes Schmerz über dich und mich, wenn wir keine Beziehung zu ihm haben wollen. Aber wenn wir untreu sind, Gott bleibt treu. Und Hosea kaufte mit Goma zurück mit Silber und Gerste. Jesus bezahlt mit seinem kostbaren Blut. Er wollte sich neu mit Goma verloben und Gott tut das in Christus, dass wir in Ewigkeit mit uns einen Bund schließt. Goma und das Volk Israel erlebten Hoffnung nach dem Gericht und wir dürfen mit dem Kreuz auch Hoffnung haben und Gnade erleben, die in Ewigkeit mit sich zieht. Und so schließt sich unsere gesamtbiblische Brautschau, wie es mit einer perfekten Schöpfung gestartet hat, endet es mit einer perfekten Schöpfung. Alles ist neu. Alles ist weg. Leid, Schmerz, Tränen, Krankheit, alles ist weg. Und wir können wieder ewige Harmonie mit Gott haben, wie es am Anfang war, aber diesmal in Ewigkeit. Bist du dabei? Erwählt, geliebt, wiederhergestellt? Auch Hosea hat letzte Worte gewählt in seinem Buch, wo es heißt, wer ist weise, dass er dies versteht und klug, dass er dies einsieht? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Wer ist weise? Wer nimmt das an? Sei weise. Nimm es an. Nimm seine Brautwerbung an. Weil es heißt, ganz zum Schluss, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer will, der nimmt das Wasser des Lebens umsonst. Und ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört und der diese Dinge bezeugt hat, spricht, ja, ich komme bald. Amen, Herr Jesus, komm bald. Die Gnade unseres Herrn sei mit euch allen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr für dein Liebesangebot. Ich danke dir so sehr, dass du mit uns Liebesgeschichte geschrieben hast, dass du mit uns schreiben willst, dass du mit jeder einzelnen Frau in diesem Raum Beziehung haben möchtest. Und Jesus, ich danke dir so sehr für das, was du für uns getan hast am Kreuz. Ich danke dir so sehr, dass in dir einfach Vergebung und Liebe vorhanden sein darf. Und Herr, ich bitte dich so sehr, dass du jeden mit deinen Seilen der Liebe zu dir ziehst und dass sich jede Frau einfach damit mitbegeistern und mitreißen lassen kann, dass wir uns in Ewigkeit gemeinsam darüber freuen dürfen, was uns erwartet, nämlich Hochzeit mit dir zu feiern, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.